Ein weiterer schwarzer Tag in der Spieleindustrie. Microsoft entlässt 9000 Personen, darunter auch viele in der Xbox-Sparte, sprich viele Spieleentwickler. Ganze Studios werden geschlossen, Projekte werden eingestellt. Mein Kollege Michael Obermeier, der hat sich das heute den ganzen Tag wie in so einem Live-Ticker reingezogen und eine schlechte Nachricht jagte die andere. Der wird jetzt gleich darüber ausführlich berichten und Magdalena ist auch dabei. Herr Magdalena.
Hallo, ich bin auch dabei.
Und die trauert auch mit uns um viele, viele Entwickler, die mit Xbox zu tun hatten und wird die Fragen, die hier in dieser Live-Sendung, wir zeichnen das hier live im Stream auf, was die Menschen im Chat zum Thema sagen. Michi, ja, was ist passiert?
Furchtbarer Tag heute für Microsoft. Das hatte sich ja leider schon, angedeutet. Also es gab ja schon jetzt mehrere Wochen lang von Brancheninsidern die Unkenrufe oder die Warnungen, dass zum Ende des aktuellen Geschäftsquartals es da nochmal richtig scheppern wird, weil man eben versucht, den Konzern mehr auf Profitabilität zu trimmen und dadurch Kosten einzusparen. Und wie spart man Kosten, indem man Leute rausschmeißt? Nur, dass es so übel werden würde, wie jetzt passiert, das hat wohl keiner erwartet. Es sind tatsächlich 9000 Stellen bei, wichtig, Microsoft abgebaut worden. Also nicht nur bei Xbox, der Spielesparte, sondern eben Microsoft Konzern gesamt. Die haben ja auch noch zig andere Bereiche. Wie viele es jetzt wirklich bei Xbox und bei den einzelnen Studios sind, das ist zur Stunde noch gar nicht klar, aber wenige werden es nicht sein. Es ist eine ganze Menge jetzt schon bekannt, es wird aber über die nächsten Tage wohl noch mehr durchsickern, wenn eben diese Teams jetzt alle im Verlauf des Tages und der Woche auch informiert werden darüber. Ich glaube, wir können mal so die Highlights oder die Lowlights so ein bisschen durchgehen. Also das, ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass das Studio The Initiative komplett geschlossen wird. Das sind die, die Perfect Dark gemacht haben und dementsprechend auch Perfect Dark, also dieser Reboot des alten Shooter-Franchises, wird auch komplett in die Tonne getreten. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Das sah ja immer ganz geil aus, oder? Das haben sie letztes Jahr beim Xbox Showcase, ich meine zum Summer Game Fest, revealed. Dieses Jahr war es schon ein bisschen verdächtig, weil wir eben nichts Neues gesehen haben zum Summer Game Fest. Und ja, jetzt wissen wir auch, warum.
Ich muss ehrlich sein, mich hat es nie so wirklich abgeholt. Also ich muss auch sagen, die haben 7 Jahre schon an diesem Spiel gearbeitet, wahrscheinlich sogar noch länger. Und ja nicht nur The Initiative alleine, sondern eben auch The Coalition, Crystal Dynamics. The Initiative und Crystal Dynamics zusammen. Also Crystal Dynamics hat mit an Perfect Dark gearbeitet. Und ich muss sagen, ich war nicht so begeistert von dem, was da zu sehen war damals. Es sah zwar irgendwie ganz nett aus, aber dafür, dass das so einen wichtigen Stellenwert eigentlich für die Marke Xbox und für Rare auch damals, die ja das alte Perfect Dark gemacht haben, hatte, es sah jetzt halt mittelmäßig irgendwie aus, fand ich. Aber gut, ich muss das nicht entscheiden, aber offenbar haben andere Leute auch entschieden, dass das jetzt wohl keine Zukunft hat. Jetzt macht dieses Studio halt dicht und das Bittere ist, die haben nicht mal ein Spiel veröffentlicht. Also die wurden gegründet mit der Mission, erst sollten sie die nächste große Marke machen, dann haben sie sich darauf geeinigt, okay, wir machen jetzt doch Perfect Dark nochmal neu und das ist aber nie fertig geworden. Also überlegt euch mal, wie viele Millionen Dollar da verbraten worden sind. Aber trotzdem jetzt natürlich sehr bitter für alle Leute, die dort arbeiten. Also dieses Studio komplett zu. Dann für alle Motorsport-Fans wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Turn 10, also das Team hinter Forza Motorsport, wichtig, Motorsport, nicht Horizon, wird vermutlich 50% der Belegschaft, das ist nicht genau geklärt, wie viele das sind, aber zwischen 100 und 250 Leute müssen da gehen. Und das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer, wenn man sich überlegt, dann wird das nächste Forza Motorsport deutliche Einschnitte mitnehmen müssen. Keine Ahnung, ob das dann überhaupt später kommt, wann das kommt, wie das aussieht, aber das lässt ja schon darauf schließen, dass das nicht einfach so entwickelt werden kann wie die bisherigen. Ich bin jetzt kein großer Forza Motorsport-Spieler. Habt ihr denn viel Motorsport gespielt?
Bisher nicht wirklich, aber ich muss sagen, dass mich die Meldung einfach voll erschreckt, dass das die Hälfte der Belegschaft, das muss man sich irgendwie mal vor Augen halten, wie viele Leute das einfach sind. Also es sind ja 100 bis 250 Jobs so circa. Das ist schon krass.
Also wie auch so ein Büro aussieht, wenn einfach die Hälfte aller Leute weg ist. Heftig.
Boah, absolut.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand ja zu Anfang Forza Motorsport immer das interessantere Spiel verglichen mit Horizon, weil dieses, ich will auf dieser Strecke die Bestzeit schaffen, also dieser ganze Rennspiel-Aspekt, den fand ich immer motivierender als der Trend von Horizon in den letzten Jahren, dieses, es ist egal, was du machst und es ist auch egal, wie schnell du fährst oder wie gut du fährst, du kriegst am Ende sowieso einen Kübel voll Punkte. Deswegen fand ich vom reinen Rennspiel-Flair Forza immer stärker. Es war das letzte allerdings auch nicht das stärkste. Das hatte, glaube ich, anfangs mit ziemlichen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, wurde danach gebessert, aber dann war das Kind auch schon im Brunnen und man hat auch danach nicht mehr so irre viel davon gehört. Also Horizon war eigentlich immer die strahlendere Marke jetzt in den letzten Jahren.
In den letzten Jahren, genau. So am Anfang war ja Horizon eher so das Spin-off und so der nette Gag, so der punkige, lustige Stiefbruder so ungefähr, aber inzwischen ist es ja das größte Open-World-Rennspiel, das jetzt auch auf PlayStation Riesenerfolge feiert. Also das ist, bei denen läuft's halt. Wir wissen noch nicht, ob auch Playground Games, also das Team hinter Horizon, in irgendeiner Weise betroffen ist. Es gab zwar Gerüchte, dass die auch von diesen Einschnitten betroffen sein werden, aber bisher haben wir da noch nichts gehört. Also ich hoffe jetzt mal, dass sie da durchkommen.
Haltet ihr das für realistisch, dass Playground auch jetzt schon, ich will jetzt nicht sagen attackiert wird, aber jetzt auch schon auf irgendeiner Liste landet? Weil die haben ja immer noch ihr Fable offen, ne, von dem wir jetzt halt mittlerweile, muss ich das mal nachzählen, 7 Jahren wissen, dass es kommt. Auch dazu gab es beim Summer Showcase dieses Jahr nichts zu sehen. Es gab zwar jetzt so ein bisschen so Szenen, die so grob an Gameplay erinnern, aber
also bei Fable ist der Fall, glaube ich, deswegen anders, weil zum einen, es wird ja noch einen Showcase geben, soweit ich weiß, in dem sie das nochmal zeigen wollen. Also sie hatten ja mit der Verschiebung des Spiels auch gleichzeitig angekündigt, dass es nochmal einen Showcase dazu geben wird. Ich weiß gerade leider das Datum nicht. Und bei Playground sind das 2 separate Teams. Also die haben extra ein zweites Team aufgebaut für Fable. Also ich glaube, das Fable-Team, da werden die den Teufel tun und da jetzt irgendwie schon Einschnitte wagen. Also wenn überhaupt beim vielleicht Horizon-Team, was gerade in so einer Zwischenprojektphase ist oder wo man noch in der Pre-Production ist und noch nicht in der Full-Production von dem nächsten Horizon. Aber dazu gibt es, wie gesagt, nichts. Ich glaube es nicht, kann aber natürlich sein. Was schätzt ihr denn? Also glaubt ihr denn, Fable kann noch mal an die alten Erfolge anknüpfen oder ist das inzwischen aus der Zeit gefallen?
Weiß man ja nicht, weil man ja nicht weiß, was das für ein Spiel ist. Ich persönlich glaube, es wird ein ziemliches Safe-Bet-Spiel sein. Also es wird wahrscheinlich einen kleinen Skill-Tree haben, es wird wunderschön aussehen, es wird wahrscheinlich einen typischen englischen Humor haben und wird schon seine Fans finden. Es wird jetzt in keiner Weise irgendwie das Open-World-Genre oder ähnliches irgendwie revolutionieren, aber wenn es ein stabiles, schön erzähltes, spaßiges, bei den Kämpfen beispielsweise Action-Rollenspiel-Light wird, dann wird das, glaube ich, seine Fans finden. Ich glaube allerdings nicht, dass es der absolute Ultra-Mega-Blockbuster wird, weil das ist jetzt auch nichts für jedermann. Und von den alten Fables, die sind jetzt auch schon so lange her, mehr als der Humor und halt die Spielwelt, viel mehr wird da nicht mit reinsickern, muss es aber auch nicht.
Es war damals trotzdem halt ein System-Seller. Also damals war Fable das Ding, das Konsolenrollenspiel, all diese irren, gut, viel hat auch Peter Molyneux sich einfach aus den Fingern gesaugt, was in dem Spiel eigentlich gar nicht richtig drin war oder auch anders aussah, aber es hatte schon immer so diesen Nimbus, dass das große Konsolenrollenspiel ist.
Hast du das gespielt mal, Magdalena, oder ist das für Menschen deiner Generation, du bist ja ein bisschen jünger als wir, ist das für dich noch ein Ding, der Name Fable, oder?
Also Fable als Begriff schon so ein bisschen, vor allem halt eben dieser humorvolle Aspekt an Fable. Aber selbst gespielt habe ich es nicht. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich vor meiner Zeit, so nach dem Motto. Und deswegen fände ich eigentlich, ich fände es schade, wenn da jetzt nichts mehr kommen würde, weil das, was man bisher gesehen hat, schon irgendwie cool aussieht. Und wenn dann noch dieses Humorvolle von Fable durchkommt, wäre das schon schön eigentlich. Und ich glaube, ich lese jetzt gerade auch wieder im Chat, die Leute freuen sich ja doch auf Fable und viele hatten ja auch gehofft, dass beim Summer Game Fest da vielleicht was kommt oder bei der Xbox Show. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt nicht im Laufe der Woche sich noch herausstellt, dass es doch irgendwie eingestellt wird.
Also das, ich glaube nicht, dass es ganz eingestellt wird und bisher wissen wir, wie gesagt, da nichts. Also das ist erstmal safe, okay, übrigens. Nur das mal als so eine Zwischeninfo. alle die Spiele, die wir im letzten Showcase gesehen haben, sind laut Matt Booty, das ist immerhin der dafür Verantwortliche, Head of, sind safe. Also alle Spiele, die in diesem Showcase drin waren, werden noch erscheinen. Das heißt nicht, dass es nicht bei den Studios, die die machen, nicht trotzdem Einschnitte gibt, aber sie wollen diese Spiele zumindest noch veröffentlichen. Und Perfect Dark war zum Beispiel nicht in dem Showcase, deswegen.
Was war denn mit Gears E-Day? Wurde das erwähnt im Showcase? Weil es war ein bisschen so ein Block mit, okay, nochmal ein Remake vom ersten Teil, wer es braucht. Aber war
zu E-Day was?
Ich weiß es nicht mehr. Nee, ne?
Aber ich glaube, es war nichts.
Gears werden sie nicht einstampfen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Da ist ja sowieso die Sache, dass das teilt sich ja auf mit People Can Fly. Also People Can Fly arbeitet ja an dem E-Day und The Coalition auch, aber eher in so einer administrativen, projektüberschaubaren Rolle. Und ich glaube, den Großteil der Arbeit macht People Can Fly, die ja damals auch schon Gears Judgment gespielt haben, fanden alle scheiße. Ich fand es richtig geil, keine Ahnung.
Ja, auch. Das haben wir zusammen gespielt.
Ja, das war toll. Also mit Baird als wie sagt man, unreliable Narrator, der da diese ganze Geschichte so erzählt, das fand ich super. Also mir hat das Spaß gemacht. Auch der Multiplayer-Modus, wie hieß denn der noch? Egal.
Gears Judgment Multiplayer.
Aber das war nicht im Showcase und das heißt auch nicht, dass es safe ist. Aber das wäre natürlich schon hart, also an Gears ranzugehen. Aber wen wollen sie da rauswerfen? Also sie haben ja keine Handhabe bei People Can Fly. Das ist ja kein Xbox Game Studio. Die sind ja unabhängig. Bei denen ist sowieso auch die Kacke am Dampfen. Also People Can Fly hat auch gerade diverse Probleme mit ihren Projekten, die eben gecancelt wurden. Aber ich glaube, dass Gears of War E-Day ist bis auf Weiteres nicht in Gefahr. Zumindest habe ich bis jetzt nichts Gegenteiliges gehört, dass das eingestampft werden sollte.
Wird ja auch ein Kandidat sein für das bauen sie fertig, dann schauen wir mal, wie sich's verkauft. Wenn es ein absoluter Wahnsinn wird, dann dürfen sie noch eins machen und wenn nicht, dann wird halt People Can Fly nicht mehr gebucht oder müssen sie.
Es ist ja sowieso, also es ist ja eher die safe, also nicht eine Fortsetzung, sondern eigentlich ist es ja ein Prequel. Also man geht ja absichtlich wieder zurück auf die Hauptcharaktere vom ersten Gears, Dom und Marcus und das Delta Squad und den E-Day, also den Event, mit dem eigentlich die ganze Geschichte erst ins Rollen kommt. Was mich ein bisschen, also ich finde es schon interessant, das auch mal zu spielen, aber ich hätte ehrlich gesagt gerne gewusst, wie es nach Gears 5 weitergeht. Vor allem, weil das ja diesen krassen Cliffhanger am Ende hatte, wo die Community ja dann wohl auch entscheiden soll, wie es weitergeht. Also je nachdem, wie man sich da am Ende entscheidet. Nur das greifen sie jetzt gar nicht auf, sondern machen eben so ein Prequel da draus. Aber wie gesagt, das ist soweit erstmal safe, da habe ich jetzt nichts Negatives gehört. Es gibt Entlassungen bei, und das hätte ich auch nicht gedacht, der goldenen Gans, nämlich Call of Duty. Und zwar bei mehreren Call of Duty Studios. Raven wird Entlassungen erfahren, High Moon Studios, die ein Support-Studio und für Warzone zuständig waren. Und weitere Call of Duty Studios sollen ebenfalls Personal verlieren. Das ist aber noch nicht bekannt, in welcher Höhe. Das ist aber nur ein kleines Ding. Was wir aber, glaube ich, mal länger besprechen müssten, ist Everwild. Und das tut mir richtig weh. Denn Everwild ist jetzt insgesamt, glaube ich, fast 10 Jahre mit allen Pre-Production und Planungsphasen bis zum heutigen Punkt fast 10 Jahre in Arbeit gewesen. Das ist das neue Spiel von Rare oder hätte das neue Spiel von Rare werden sollen. So ein sehr märchenhaftes, naturverbundenes, man ist im Wald mit so Fabelwesen unterwegs. Und das Besondere wäre zumindest in einer der alten Pitches gewesen, das wäre ohne Kampf ausgekommen. Also sie hätten irgendwie es geschafft, einen Gameplay-Loop zu haben, in dem nicht gekämpft wird, sondern man erforscht halt und lernt diese Tierwesen kennen. Und das fand ich mal interessant, weil sich jemand mal die Mühe gemacht hat, einen Gameplay-Loop zu erschaffen, der halt nicht auf Kampf basiert, obwohl es mit Exploration irgendwie zu tun hat. Nur das wird jetzt halt, nachdem man da ewig nichts zustande gebracht hat, komplett eingestampft und entsprechend das Team auch entlassen. Und das tut mir besonders weh, ich als großer Sea of Thieves-Fan, weil das halt Rare ist, was dann bluten muss. Und Rare darf nicht untergehen, weil dann, wer macht mir dann meine neuen Piratenschiff-Skins?
Die macht schon irgendjemand.
Ja, in Bezug auf Sea of Thieves finde ich auch schade, aber eben auch Everwild, weil ich fand, es sah eigentlich immer vom Grafikstil ganz cool aus. Also mir hat dieser Artstil sehr gefallen. Und auch hier finde ich es halt einfach wieder schade, weil die haben schon so lange daran gearbeitet und dass es jetzt eben nicht mehr kommt. Nach so vielen Jahren, das ist schon.
Also ich habe
ein bisschen Karton, ja.
Ja.
Pizzakarton fragt im Chat, die Übernahme von Activision Blizzard ist ja schon länger her, aber konnte die Frage bis jetzt nicht stellen in der Konstellation. Wieso kauft Microsoft eine Firma, Activision Blizzard, für 69 Milliarden und schmeißt 4 Monate später dort dann 1500 Leute raus? Naja, bei so einem großen Merger, da ist es in der Regel schon immer so, dass Abteilungen, die es vorher zweimal gab, dann halt nur noch einmal geben muss. Also ein bisschen Verlust hast du dann immer. Aber 1500 ist natürlich nicht nur ein bisschen Verlust. Dennoch gibt es so Reibungsverluste, wenn ich es jetzt mal euphemistisch sage. Na, Marketing, Überwachung der Teams, Producing, da brauchst du jetzt nicht jede Abteilung in jeder Subfirma 2-3 Mal, das jetzt nicht.
Früher also ich glaube, die zynische Antwort darauf ist, die wollen halt die Marke haben, also die IP. Und das muss nicht zwingend bedeuten, dass man die Leute auch behalten will, die diese IP aufgebaut, groß gemacht haben. Also sie wollen halt, was weiß ich, Call of Duty haben, sie wollen World of Warcraft haben, aber sie müssen nicht zwingend die Leute alle halten, die jahrelang da reingebuttert haben, wenn man das vielleicht auch billiger machen kann, wenn der die Marke eh schon große strahlt. Das ist super zynisch und ich will dir nicht unterstellen, dass Microsoft quasi jetzt so vampirmäßig diesen Konzern aussaugt, aber die Menge an Entlassungen und die Kadenz, also wie oft das jetzt passiert ist, das ist die 4. Entlassungswelle in 18 Monaten. Man muss natürlich dann auch diese Perspektive mal zulassen, weil so richtig, so ums Personal kann es ihnen nicht gehen. Und wir kommen dazu auch noch, weil ich es auch im Chat auch schon mal gelesen habe, geht's Microsoft denn so schlecht? Hm. Kurze Antwort, nee, Mann. denen geht's nicht schlecht. Also denen geht's, glaube ich, sogar richtig gut. Aber sie machen es ja trotzdem. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Everwild. Dann gibt's außerdem beim Studio Undead Labs, die machen State of Decay 3 gerade, ebenfalls Entlassungen. Jetzt aber die gute Nachricht, also die schlechte Nachricht, die Leute werden entlassen, nicht alle, aber halt einige. State of Decay 3 soll aber trotzdem weiterentwickelt werden. Das ist insofern eine Entwarnung, weil das war auch nicht auf dem Showcase und ich hatte mir da auch schon gedacht, das ist schon so lange in Entwicklung, es gab davon nur so eine Art Target-Render-Trailer zu sehen, der nicht so wirklich die eigentliche Spielgrafik gezeigt hat, ob das nochmal was wird, aber State of Decay 3, das soll nochmal was werden. Das ist natürlich die Frage, auch an die Leute draußen im Chat, interessiert euch das überhaupt noch? Ich bin so ein bisschen runter von diesem ganzen Zombie-Survival ist das größte Reiter, auf dem ich mal früher gesessen bin, aber weiß ich nicht. Habt ihr da noch Lust drauf? Wie ist es mit euch beiden? Interessiert euch noch Zombie-Survival-Koop-Zeug?
Nein. Nein. Hat es mich aber früher auch noch nie. Also ich fand State of Decay war immer ja ein bisschen cool wohl. Hab's selber nie lange gespielt. Aber da brauche ich jetzt nicht noch eins. Da wäre mir eine neue IP lieber.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Ich war auch noch nie auf diesem Zombie-Survival-Zug drauf. Wenn, dann habe ich immer viel Spaß bei Forest gehabt, bei diesen ganzen Mutanten und so. Aber State of Decay war ich, das war mir irgendwie immer zu sehr Shooter-lastig. Und ich bin ja nicht so die Shooter-Maus, deswegen konnte ich da nicht sowas mit anfangen. Wie ist also es bei dir, Michi?
Ich mochte das total. Also Teil 1 habe ich rauf und runter gespielt, Teil 2 habe ich rauf und runter gespielt, weil das Tolle daran ist, ich sage mal, das Zombie-Puppenhaus. Also du rettest ja Survivor in deine Enklave da und baust dann da so ein Survivor-Camp irgendwie auf. Und dann haben die aber auch so, ich sag mal so Sims-Light-mäßig miteinander auch irgendwie Streitereien und sonstige Dinge. Und dann ist mal einer beleidigt und rennt davon, dann musst du den wieder retten. Also es ist so ein bisschen das, was die Walking Dead-Comics oder die Serie dann später auch gemacht hat, nur dass es halt aus dem Gameplay heraus so Geschichten generiert. Und man dann auch wirklich traurig ist, wenn so ein Survivor, weil das ist mit Permadeath, wenn die dann sterben. Also der zum Beispiel halt wegläuft und dann musst du zugucken, wie so ein großer Zombie den halt vor deinen Augen in der Mitte durchreißt. Und das ist halt nicht nur ein krasser Splatter-Effekt, sondern Alter, ich habe halt Stunden meines Lebens in diesen Charakter investiert und jetzt ist der von der KI gesteuert, rausgelaufen, wurde gefressen. Warum habe ich das nicht verhindert? Also das fand ich cool und ich hätte es schon interessant gefunden, wie sie das noch auf das nächste Level bringen sollen, weil diese State-of-Decay-Spiele waren eigentlich immer nur so eine Art Trittstein auf dem Weg zum großen Zombie-MMO. Also das erste State of Decay war nur eine Tech-Demo für, wir wollen ein Zombie-MMO machen. Und dann haben sie das zweite gemacht, was ja auch nicht wirklich ein MMO war, hatte dann zwar Koop-Multiplayer, aber kein MMO. Und jetzt vielleicht wäre das dritte in diese Richtung gegangen. Ich sage immer, wäre, es wird ja noch. Also es kommt ja noch. Es ist ja nicht so, dass State of Decay 3 abgebrochen wurde, aber Undead Labs verliert auf jeden Fall Belegschaft.
Da gab es aber nie Gameplay zu sehen, oder? Aus State of Decay 3.
Es gab nur diesen einen Trailer, der, glaube ich, in-engine war.
Ja, okay.
Und wo dann manchmal so Kameraperspektiven waren, die so ähnlich sein könnten, wie man das spielt, aber man hat nie so wirklich richtiges Gameplay daraus gesehen. Das sah aber eigentlich ganz hübsch aus.
Ja, Chat sagt dazu auch eher, dass sie finden, dass die Luft ein bisschen raus ist aus dem State of Decay-Thema. Und ich fand sehr interessanter Vorschlag von SBF Sachiel, warum nicht mal Zombies retten, um sie wieder zurückzuholen? Warum nicht mal so?
Das wäre auch eine gute Idee.
Weißt du denn, was mit Ninja Theory ist? Die waren ja seit Hellblade 2 ein bisschen so ein Wackelkandidat oder haben wir zumindest öfter schon gehört, dass Hellblade 2 so als Tech-Showcase-Spiel schon okay war, aber doch viele Leute ein bisschen enttäuscht waren, dass es sich spielerisch stark rückentwickelt hat noch gegenüber dem ersten Teil und vor allem das ganze Studio sich, was Gameplay angeht, extrem stark zurückentwickelt hat, verglichen mit älteren Titeln wie Enslaved oder DMC oder sowas.
Wenn du mich gestern gefragt hättest, dass ich 5 Studios nenne, bei denen heute die Axt kreist, hätte ich auf jeden Fall gesagt Ninja Theory. Aber bisher war nichts. Also bisher, ich hoffe, dass es denen da gut geht und dass da niemand entlassen wird. Aber zum einen hat sich, glaube ich, Hellblade 2, was die Verkaufszahlen angeht und auch was so die Kritikermeinung angeht, das war, glaube ich, nicht deren Erwartung. Ich glaube, die hatten sich da schon mehr von erhofft. Es ist ja jetzt nochmal als Enhanced Edition rausgekommen, auch für die PS5, oder kommt jetzt nochmal raus für die PS5. Was ja schon auch ein Beweis ist, man glaubt an diese Marke oder man glaubt auch an dieses Spiel. Sonst würden sie es nicht nochmal veröffentlichen, sondern es einfach unter den Teppich kehren. Also das ist schon da, aber zum einen ist da ja der bisherige Studiochef, soweit ich weiß, ausgeschieden. Also ein bisschen Brain Drain vielleicht. Und sie arbeiten, soweit ich weiß, nur noch an diesem Project Mara, was so ein Horrorspiel ist, wo sie wollen die Ängste, die man durch psychische Erkrankungen hat, also das, was ja bei Hellblade auch schon immer so ein Teil des Themas war, das aber zu einem Horrorspiel machen, was ganz interessant klingt. Und was ich glaube, wenn überhaupt es jemand im Kreuz hat, dann die. Aber das klingt jetzt halt auch nicht nach der nächsten IP, die 100 Millionen Einheiten verkauft, sondern halt eher nach einem kleineren Randprojekt. Also da habe ich leider nichts, das heißt leider, habe ich zum Glück heute nichts gehört, weil das bedeutet, denen geht es wahrscheinlich erstmal gut. Aber naja, noch
Obsidian ist der Tag sollte, nicht zu Ende. Obsidian sollte ja safe sein erstmal, oder zumindest vielleicht ja, die ganze Firma, aber die großen Teams, die machen jetzt die Outer Worlds 2, was so das
ein bisschen Angst,
Highlight-Spiel war beim Summer Showcase.
Weil immer, wenn ich meinen Twitter-Feed aufmache oder meinen Blue-Sky-Feed aufmache, schlimme Dinge passieren.
Mach doch mal kurz auf. In der Zwischenzeit, Obsidian hatte ja einige größere Titel jetzt. Also Outer Worlds 2 war, wie gesagt, der große Showcase-Titel jetzt im Sommer von Microsoft, was dann eher schon so war, dass man sich gedacht hat, sondern nur. Das ist ihr großes Ding für dieses Jahr, aber das blasen sie ja richtig auf, verglichen mit dem ersten Teil, der eher noch ein kleines Projekt war. Avowed ist dieses Jahr erschienen, auch zumindest gute Kritiker Meinungen eingeholt und war auch ein stabiles, schönes Spiel. Pentiment war ein ganz cooles Experiment vor ein paar Jahren. Also die dürfen gerade in Grounded 2 dürfen sie auch machen und das kommt ja auch schon bald. Mhm. Also die dürfen noch arbeiten oder hat man da auch schon Ahnungen, ob es mit denen schwierig wird?
Also Grounded 2 sollte safe sein, weil es in dem Showcase war. Wie es mit den übrigen Projekten aussieht, lässt sich nicht sagen, aber da habe ich zumindest heute nichts Negatives gehört. Es ist gerade so ein bisschen gruselig, weil ich scrolle diesen Feed hier durch und kennt ihr das, wenn euer liebster oder ein beliebter Schauspieler plötzlich trendet und ihr immer denkt, scheiße, er ist bestimmt gestorben. Und so ähnlich ist das jetzt hier gerade auch. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Logo oder ein Spielescreenshot erkenne, dem Feeling, nein, nicht die. Und dann so, oh Gott, okay, sie haben ein neues Update rausgehauen. Alles gut.
Ich hatte auch immer ein bisschen Angst, wenn ich eine neue Benachrichtigung bei unserem Dreier-Gruppen-Chat auf Teams gesehen habe von dir und ich war so, oh Gott, Mist, da ist schon wieder irgendwas passiert.
Ja.
Ja.
Also Obsidian, können wir, glaube ich, sagen, sind erstmal nicht davon betroffen. Was aber nicht mehr erscheinen wird, ist, und das ist vor allem für alle MMO-Fans schade, ein Spiel namens Blackbird. Zumindest war das der Projektname. Dazu gibt es noch nichts zu sehen, denn es war das neue MMO von ZeniMax Media oder ZeniMax Studios, also die quasi The Elder Scrolls Online gemacht haben und die haben im Hintergrund an einem neuen Fantasy-MMO gearbeitet, wo sie all die Sachen, die sie über die Jahrzehnte mit Elder Scrolls Online gelernt haben, in ein neues Spiel bringen wollten. Wohl ganz starker Fokus auf ein Entscheidungssystem, wo eben du die Geschichte verändern kannst und das Teil eben, also deine Entscheidungen die Geschichte weiterbringen. Nur das wird es jetzt nicht mehr geben. Also dieses ganze Projekt hat man eingestampft und da wird eben auch Personal entlassen. Es ist nicht klar, ob alle oder das ganze Team gefeuert wird oder ob man halt einige Leute von denen auch auf Elder Scrolls Online oder andere Spiele innerhalb von ZeniMax, das ist ja quasi der Mutterkonzern von Bethesda, ob man die umlagern kann. Aber Blackbird wird auch nicht mehr erscheinen. Das ist auch Teil von dieser Canceling-Geschichte heute gewesen. Hat von euch jemand ESO gespielt?
Ja, ich habe sehr, sehr viele Stunden in ESO reingesteckt und hatte da auch sehr viel Spaß daran, muss ich sagen. Und dann irgendwann hat mich wieder die WoW-Sucht gepackt und dann war ich wieder im Rabbit Hole drin. Und da ging es nicht mehr zurück nach ESO. Aber ich mochte ESO sehr, sehr gerne. Vor allem eben auch wegen den ganzen Stories, den Quests, den Charakteren. Das hat irgendwie alles immer sehr viel Spaß gemacht.
Ich wollte das immer mal anfangen, weil ich mir auch dachte, so das ist so das MMO für Einzelspieler. Ich habe ja nicht viel Spaß am Multiplayer-Teil von Spielen meistens, aber hat sich dann auch nie ergeben. Vor allem, das ist ja auch was, das kannst du ja nicht durchspielen. Dann warum anfangen? Aber ich höre von denen, die es viel spielen, dass es ganz toll sein soll.
Ich habe es immer mal kurz ausprobiert, aber so richtig gecatcht hat es mich nie. Aber ich bin auch, glaube ich, jetzt nicht mehr der richtige Mensch für MMOs. Ich habe da zu wenig Zeit für. Aber jedenfalls, das neue Spiel von ZeniMax wird es jetzt erstmal nicht geben. Die haben, glaube ich, noch ein zweites, so ein Incubator-Projekt in der Pipeline, aber davon hat man jetzt nichts gehört. Also das heißt, Elder Scrolls Online wird erstmal weiterlaufen. Das läuft ja wohl auch noch gut. Aber das neue Spiel, das wird es nicht geben. Dann eine Sache, die wahrscheinlich jetzt in unserer Community nicht so viel Tränen bringen wird, aber natürlich trotzdem schade für die Leute bei King, also die hier Candy Crush und sowas machen, sind heute auch 200 Leute rausgeflogen. Vor allem wohl das Team in Barcelona ist da betroffen. Man hat außerdem noch weitere unangekündigte Projekte gecancelt. Was ich aber interessant fand, ist, das berichtet Windows Central, dass wohl die Pläne für die nächste Xbox-Hardware-Generation erstmal unverändert bleiben, was immer das auch heißen mag. Also sie haben ja schon angekündigt, dass sie zusammen mit AMD an der nächsten Generation der Xbox-Konsole, Heimkonsole arbeiten. Nur ob das in ihrer ganzen Xbox-Anywhere-Strategie, wie das dann aussieht, ist das dann wirklich eine dedizierte Konsole mit einem eigenen Betriebssystem oder ist das so ähnlich wie dieser ROG Ally dann eine Streaming-Box, die ein Windows-Betriebssystem drauf hat und auch so ein bisschen eigentlich PC-Spiele berechnet, aber keine nativen Konsolenspiele mehr. Egal, was es auch ist, diese Pläne sollen von den heutigen Entscheidungen wohl unverändert bleiben. Da können wir aber nachher nochmal drüber sprechen, weil da gibt es auch nochmal einen ganz interessanten Insight von einer der Erfinderinnen der allerersten Xbox, die sich dazu eben auch geäußert hat. Aber diese Pläne bleiben erstmal bestehen. Glaubt ihr beide noch an die Zukunft von Xbox als so eine Wohnzimmer-Heimkonsole?
Ich fände es nach wie vor schön, wenn Sony als Konsolenherstellern Konkurrenzprodukt hätte. Ich verstehe Microsoft schon, dass sie den wachsenden Handheld-Markt jetzt erobern wollen. Allerdings ist der Schritt jetzt mit der ROG Ally-Kollaboration auch eher so ein Wassertesten, glaube ich. Da war man jetzt nicht mutig genug, das fette eigene Xbox-Ding zu machen, sondern man macht es jetzt erstmal in Kollaboration. Und dieses große Variante davon finde ich auch irre teuer. Ich glaube, da war irgendwie von 900 Euro oder so die Rede. Naja, und ich finde halt bisher die aktuellen Aussichten, was neue Xbox-Hardware angeht, immer so halbgar. Sowohl die ROG Ally-Kiste als auch, was sie jetzt mit MetaQuest gemacht haben. Das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Die MetaQuest 3S zum Beispiel, also die minimal günstigere und minimal schwächere, merkt man kaum. Die A-Brille von Meta, die hat jetzt auch eine schwarze Variante bekommen in Zusammenarbeit mit Xbox und über die kannst du, was du mit jeder anderen Quest auch kannst, die Xbox-App aufmachen und dann über xCloud dir die Spiele auf einen virtuellen Screen beamen lassen. Ich habe das auch mal ausprobiert. Das
ist super albern, oder nicht?
Es ist gar nicht so albern. Es reicht halt die Qualität gerade noch nicht, aber das ist wieder ein Punkt von Meta, dass das einfach aktuell noch Quatsch ist. Was sinnvoll wäre, wäre die Brille tatsächlich als Display zu nutzen und du kannst von mir aus über eine App auf der Brille oder auf deinem PC auf die ganze Game Pass-Bibliothek zugreifen und die dann über das Linkkabel oder übers WLAN dir auf die Brille streamen, weil geil ist das schon, wenn du vor einem 7 Meter großen Screen hockst wie im Kino. Die Auflösung ist auch fast da, aber du hast es halt aktuell nur in 1080p und es ist halt krümelig und ruckelig und wenn du mal vor einem hochauflösenden Display gesessen bist, dann findest du es halt nicht mehr so geil. Hm. Also ich finde grundsätzlich die Idee, dass man die Brille als Display benutzt, wahnsinnig groß und überall hin mitnehmbar für eine gestreamte Xbox Game Pass Bibliothek, finde ich erstmal super. Die Technik gibt es aktuell noch nicht her. Und die Technik könnte es hergeben, solange man sie stationär zu Hause nutzt, was ja auch geil ist. Hockst du auf die Couch, setzt deine Brille auf, sitzt vor einem 7-Meter-Screen und spielst deine Game Pass-Bibliothek. Nur halt dann nicht über xCloud, sondern meinetwegen berechnet auf der Xbox, die neben deinem Fernseher steht, und dann über WLAN das Bild auf die Brille gestreamt. Über den PC geht es ja auch. Brauchst halt über Drittherstellersoftware. Ne? Mhm. Alles super umständlich, alles nervig, aber grundsätzlich ist die Idee eigentlich ganz geil. So. Und was jetzt eine neue Xbox-Konsole im Wohnzimmer soll, frage ich mich ehrlich gesagt schon, weil die Xbox Series X jetzt mal als das Flaggschiff der aktuellen Generation, die hat nie eine wirkliche Blütezeit gehabt. Die kam raus und dann hieß es, ja, es ist die stärkste Heimkonsole ever. Sie ist sogar mit Teraflops und was weiß ich der PS5 überlegen. Ja, sorry, aber PS5 hatte halt perfekt optimierte Spiele, First Party, die alle fantastisch aussehen und alle einen sehr, sehr hohen Polish-Grad haben und alle eigentlich gut genug sind und man immer irgendwie ein großes, tolles Sony-Spiel zu spielen hat. Und die Xbox hatte es nie und bekommt es auch erstmal nicht. Und jetzt inzwischen ist es so, dass die Xbox mit modernen Spielen auch ziemlich am Struggeln ist. Also wenn ich bei Avowed mir die erste Version anschaue, wie da der Performance-Mode, und es hieß ja immer so, ja, 4K60 ist das Ziel. Jetzt schaust du dir Avowed an, gut, das haben sie ein bisschen gepatcht inzwischen, ist jetzt schon besser geworden, aber das sah halt im Performance-Mode richtig scheiße aus auf der Series X. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, was soll ich denn dann jetzt mit dem Ding? Dann spiele ich es gleich auf dem PC. Und dann spiele ich es in 1440, aber halt in schnell und scharf und eben dann, wenn ich mir einen PC ins Wohnzimmer stelle, im Wohnzimmer oder halt ansonsten am Desktop. Ich brauche meine Xbox Series X aktuell nicht mehr. Ich habe sie zwar dran und mache sie immer mal wieder an und denke mir, naja, vielleicht gibt es ja im Game Pass irgendein schönes kleines Indie-Ding, ne? Aber sonst.
Also ich spiele jeden Tag auf meiner Series X. Ich mag die gern. Game Pass hat gerade den größten Lauf, den Game Pass jemals hatte.
Das stimmt.
Es ist die perfekte Konsole, um Spiele der letzten Generation in der bestmöglichen Variante nachzuholen. Also gerade so die Gears of Wars oder sowas, also auch von der vorletzten Generation. Dieses ganze Backwards-Compatibility-Ding, alles toll. Aber ich gebe dir völlig recht, das Ding hatte nie eine Phase, wo man sagt, das ist jetzt technisch die absolute Speerspitze. Ich dachte immer, Halo Infinite wird das und naja, also war es halt nicht. Also es hat nie diese Aha-Effekte gegeben oder dieses wirkliche Next-Gen-Gefühl, was man vielleicht bei einigen PS5-Spielen hatte. Die PS5 hatte ich mir ehrlich gesagt auch mehr von erhofft, aber so im Vergleich mit der Xbox zieht sie da halt noch dran vorbei. Ist jetzt die Frage, wie die nächste Xbox dann wird. Im Chat schreiben auch einige, soll mehr wie ein PC werden. Die Frage, ob man das will. Ich glaube, das führt die Idee eigentlich ad absurdum, weil du willst ja eigentlich ein sehr komfortables, einfaches hinsetzen, einschalten, losspielen und nicht irgendwelche PC-Probleme dann irgendwie lösen. Aber gut, das muss die Zukunft jetzt noch zeigen. Da können wir auch nachher noch drüber sprechen, weil da haben wir dann noch mal einen eigenen Themenpunkt. Ich wollte nur abschließend zu diesen ganzen Ankündigungen von heute jetzt noch sagen. Wie gesagt, alle Spiele, die in dem Showcase waren, seien wohl auf jeden Fall safe. Es wird aber noch mehr Details im Verlauf der Woche geben, weil die Teams, die erfahren das gerade jetzt erst. Also jetzt wacht quasi gerade Amerika erst auf. Und wenn die heute alle irgendwelche ominösen Termine in ihrem Kalender haben, kommt mal alle in den großen Meetingraum. Ja, scheiße. Dann weißt du, was los ist.
Ja. Was hast du denn noch du hast jetzt schon mehrere Themenblöcke angeteasert. Wie geht es denn jetzt weiter? Warum macht Microsoft das denn? Denen geht es doch gar nicht so schlecht.
Genau, also es ist absolut lächerlich. Weil man könnte jetzt denken, oh Gott, die haben kein Geld mehr, die müssen die Leute rausschmeißen, wie sollen sie sonst irgendwie den Strom bezahlen? Das ist ein Unternehmen, das hat einen Marktwert von, das kann man gar nicht sagen, ohne zu lachen, 3 Billionen US-Dollar.
Peanuts.
Das ist halt, man muss sich Dr. Evil dazu vorstellen, wie er sagt, 3 Billion Dollars. Schmeißt halt 9.000 Leute raus. Überleg dir mal, wie viele Leute das sind. Also das ist jetzt nicht nur Xbox, sondern halt Microsoft als Gesamtkonzern. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber denen geht es ja jetzt so schlecht. Die haben im letzten Quartal 70,1 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das ist ein Zuwachs von 13% über das vorherigen Zeitraum. Und 25,8 Milliarden Dollar Gewinn. Das ist auch ein Zuwachs von 18%. Hä?
Und dann musst du halt, wenn du groß bist und noch weiter wachsen willst, irgendwann.
Da gibt es halt so ein Zitat, das hat Phil Spencer dann per E-Mail, also ein internes Memo, das halt durchgestochen wurde, von, ich glaube, Windows Central hat es weitergegeben, wo es dann heißt, mir ist bewusst, dass diese Veränderungen zu einem Zeitpunkt kommen, an dem wir mehr Spieler, Spiele und Spielstunden haben als je zuvor. Unsere Plattform, Hardware und Spiele-Roadmap waren noch nie so stark. Unser aktueller Erfolg basiert auf schwierigen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Disziplin, die besten Chancen zu priorisieren. Wir werden das, was floriert, schützen und unsere Anstrengungen auf die Bereiche mit dem größten Potenzial konzentrieren, während wir gleichzeitig die Erwartungen erfüllen, die das Unternehmen an unser Geschäft stellt. Dieser fokussierte Ansatz ermöglicht es uns, Spielern auch in Zukunft außergewöhnliche Spiele und Erlebnisse zu bieten. Schreibt er halt so Blabla-Ding in so einer Memo, wenn halt 9000 Leute rausfliegen, Alter. Die sind bestimmt voll happy, dass die Spieler die besten Erlebnisse aller kriegen. Weil denen ihr Erlebnis ist halt, ja, halt stempeln gehen oder halt keine Ahnung haben, wie man Essen auf den Tisch bringt zu Hause.
Weiß man denn, wie der Anteil von Xbox bei diesen 9000 Leuten ist, beziehungsweise welche anderen Sparten es noch erwischt hat? Also kriegen wir kein neues Minesweeper jetzt? Oder
das wäre ja auch Xbox.
Wird Windows Vista 2 doch nicht erscheinen?
Also die Xbox-Sparte ist eine, die es am stärksten erwischt. Wir wissen aber nicht, wie viele aus den 9000 es sind. Und weil wir noch nicht alle Zahlen haben und noch nicht alle Ankündigungen bekannt sind, ich kann mal eben kurz überschlagen. Also ich glaube, es sind jetzt schon 1000 bei Xbox. Hm. Schätzungsweise von 9. Aber das ist halt nur, also es ist zu früh, glaube ich, um das wirklich abzugeben. Was aber festzustellen ist, also die Xbox-Sparte selber hat nicht Probleme. Also man kann auch nicht sagen, dass Microsoft als Gesamtkonzern diese ganzen Gewinne erwirtschaftet und Xbox ist so das Sorgenkind, das halt keine Kohle nach Hause bringt. Dieses Einverleiben von Activision Blizzard hat ja enorme Umsatzzuwächse und auch Gewinnzuwächse garantiert. Das heißt, man kann nicht sagen, dass Xbox so unrentabel ist, dass man da jetzt die Leute rausschmeißen muss. In welchem Umfang das passiert, das ist nicht so recht bekannt. Das habe ich jetzt auch nicht rausrechnen können. Aber die sind rentabel und die sind halt maßgeblich an dem Umsatzwachstum beteiligt von Microsoft und trotzdem schmeißen sie halt so viele Leute raus. Und die Theorie, oder ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, aber die Spekulation, die jetzt auch Wirtschaftsnachrichtenmagazine wie Bloomberg und sowas anstellen, ist, man hat diese Mega-Fusion mit Activision Blizzard, das Fusion, man hat sie gekauft, für 70 Milliarden Dollar gemacht und muss halt jetzt versuchen, das Unternehmen auf Profitabilität zu trimmen. Also, dass es halt jetzt trotzdem der grüne Pfeil immer nach oben geht, obwohl man halt so viel Geld für diese Spiele und Marken und Leute ausgegeben hat. Und die Sparmaßnahmen kommen dann halt beim Personal. Und deswegen fliegen die Leute halt jetzt raus. Und wie schon eingangs erwähnt, das ist schon die vierte Entlassungswelle in 18 Monaten.
Das ist verrückt. Da folgt eine Entlassungswelle der anderen.
Ja, das ist total absurd. Das ist so eine Salamitaktik, die schon mit dem Kauf von Activision Blizzard eigentlich antizipiert wurde. Dass du sagst, okay, Activision Blizzard wird sehr, sehr teuer. Die werden wir profitabel machen müssen. Klar, wir können das mal durchrechnen und jetzt schauen wir mal, wie sich unsere Titel verkaufen. Aber spätestens mit dem Zusammengehen wird es schon eine erste Entlassungswelle geben und dann, ja, wir können jetzt halt schlecht 30.000 Leute auf einmal rauswerfen. Lass uns das doch mal auf die nächsten 5 Jahre verteilen.
Ja, bin ich fest überzeugt davon. Also ich selber habe es nicht kommen sehen, aber schlauere Leute haben das kommen sehen. Also es gab ja Widerstand gegen diese Übernahme von Microsoft, nicht nur wegen Monopolgefahr, sondern eben auch, weil das langfristig bedeutet, der Konzern muss profitabler werden und das wird man am einfachsten durch Entlassungen erreichen. Also da haben ja verschiedene Organisationen und Kartellbehörden gewarnt davor, dass das passieren wird. Und da hat Microsoft diese ganzen Zugeständnisse gemacht wie, ja Leute, wir machen dann aber auch Call of Duty für die Switch 2. Machen sie jetzt nicht, aber sie haben es halt gesagt. Und dann werden die Jobs alle gesichert werden. Das ist jetzt auch nicht passiert. Also ich bin überzeugt, wie du sagst, diese Salami-Taktik, das wird jetzt auch so weitergehen die nächsten Monate. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die das Ende der Fahnenstange jetzt ist.
Weil ich jetzt schon öfter im Chat gelesen habe, glaubt ihr, dass da auch der Einsatz von KI irgendwie eine Rolle spielt?
Mit Sicherheit. Also ich will nicht sagen, dass jeder, der da rausgeflogen ist, jetzt durch KI ersetzt wird, aber das sind natürlich halt Zahlenbeispiele, die dem Management vorgelegt werden. Wir könnten unsere Effizienz und unsere Kosten um so und so viel Prozent, also die Effizienz steigern und die Kosten senken, wenn wir statt einem, der da schöne Texturen malt, die einfach KI generieren lassen. Oder wir lassen unseren Soundtrack halt irgendwie von der KI machen. Und ich glaube, dass da kommen wir nicht drum rum. Also ich bin da wahrscheinlich immer noch der Konservativste da draußen, der halt mit KI so gar nichts anfangen kann, aber das wird sich nicht abwenden lassen. Das werden die halt weitermachen und dementsprechend werden Leute ihren Job verlieren.
Vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass das, was auch von uns bei Microsoft ja oft kritisiert wird, nämlich dieses nicht gerade glückliche Händchen oder die fehlende Fähigkeit, ihre First-Party oder von Microsoft direkt unterstützten Titel richtig zu vermarkten und auch richtig mit einem hohen Grad an Polish und Qualität rauszubringen. Klar, es gibt Ausnahmen, Indiana Jones zum Beispiel, aber es sind jetzt echt schon viele Titel gewesen, die irgendwie veröffentlicht wurden und dann wurde es auch sehr schnell wieder ruhig drum oder wurden unter komischen Terminkollisionen veröffentlicht. Ne, Halo Infinite kam raus, war ein Rohrkrepierer und schon ist 343 hat zugemacht. Von Halo weiß man gar nichts, außer dass wahrscheinlich ein Remake vom ersten, von Combat Evolved noch kommt. Okay, wer es braucht, ne? Aber wo ist das nächste große Halo? Jetzt kündigen sie groß Perfect Dark an, eine Marke, die auch wenige jetzt groß vermisst haben. Jetzt machen sie wieder zu. Bei Forza machen sie die eigentliche Hauptserie oder die für Rennspielenthusiasten beschädigen sie jetzt schon mal irgendwo, indem sie das Team halbieren. Forza Horizon wird wahrscheinlich wieder eins kommen, wird wieder so sein wie die Vorgänge. Na, es ist immer so ein bisschen, ja, und wo ist jetzt die Unterstützung? Na, bei angedockten Studios wie bei Bethesda oder angedockten Publishern ist es ähnlich. Starfield kommt raus, macht viele Leute nicht besonders glücklich. Es wird nicht mehr groß viel Energie reingesteckt, merkt man jetzt. Die nächste große Marke, die irgendwo brach liegt. Und Sony macht es halt in dem Fall ein bisschen anders. Die haben halt ihre wenigen großen Marken und da ist aber jedes Spiel, was rauskommt, irgendwo ein Kracher. So, und wenn jetzt dieser ganze Publishing-Arm,
naja. Nicht jedes.
Nicht jedes, aber schon einige. Ne? Man sieht es bei Death Stranding gerade wieder. Ghost of Yotai steht vor der Tür. Also da kommt schon noch was. Spider-Man 3, alles, was von Insomnia kommt. Und gleichzeitig ist es halt aber auch wahnsinnig riskant geworden, Spiele von diesem Umfang überhaupt zu machen für wahnsinnig viel Geld und dann auch noch profitabel zu machen. Also vielleicht ist es einfach ein Zeichen jetzt aktuell, dass diese Strategie mit dem Game Pass und die Abos reinholen und dann gezielt Titel einkaufen, um sie dann im Game Pass zu veröffentlichen. Du hast es ja gesagt, der letzte Game Pass-Monat oder die letzten zwei, sowas hat man noch nie gesehen, auch im Game Pass nicht, was da für Titel rauskamen. Das ist jetzt alles schon gar nicht mehr. Clear Obscure war auf jeden Fall dabei, das viele nicht auf dem Zettel hatten. Was war denn noch alles dabei? The Altars war jetzt dabei.
Ja, Avowed war da mit drin.
Avowed war mit drin.
Prince war da mit drin.
Ja, und es geht Doom auch noch weiter dieses Jahr. Drin. Doom, genau, mit dem Indiana Jones DLC im Herbst. Also vielleicht müssen sie einfach die großen Titel nicht mehr unbedingt selber machen, sind dadurch viel risikofreier und brauchen halt auch diese Studios gar nicht mehr. Dann ist allerdings die Frage, wieso habt ihr sie denn dann gekauft? Ihr hättet sie auch einfach nur im Game Pass publishen können oder die Lizenz dafür einkaufen können.
Ja, dann muss man aber halt, dann verdient man damit halt weniger. Und so können sie ja, also wo ich dir völlig recht gebe, ist, die Strategie hat sich verändert. Man ist völlig weggegangen von, ich muss Leuchttürme schaffen, die Hardware verkaufen. Also dieses, ich muss ein geiles Gears of War machen, ich muss ein krasses Halo machen, weil das verkauft mir meine Hardware im Wohnzimmer. Davon ist Microsoft völlig weggegangen, weil sie halt drei Generationen in Folge von Sony terminiert wurden. Also es hält sich wacker dieser Irrglaube, dass Microsoft die Xbox 360 und PS3-Generation gewonnen hätte. Das stimmt auch nicht. Also da sind sie so am nähesten rangekommen, um die PS3 zu übertrumpfen, haben sie aber auch nicht geschafft. Und irgendwann hat Microsoft einfach gesagt, okay, Fakt ist, das wird eh nichts mehr. dann ändern wir jetzt unsere Strategie. Wir wollen dieses Netflix für Spiele machen. Wir wollen den Game Pass als das eine Angebot machen, wo man nicht vorbei kann. Und dann soll das auf allen Plattformen laufen. Es ist uns egal, ob es auf unserer Hardware im Wohnzimmer läuft, ob das auf, wie gesagt, einer Meta Quest VR-Brille, einem Tablet oder auf dem Smartphone läuft. Die Leute sollen Game Pass-Abos zeichnen. Das passt ja auch ein bisschen rein in diesen ganzen Irrsinn mit Outer Worlds 2 für 80 Tacken verkloppen. So. Ja, oder du nimmst es halt für im Game Pass. Gibt es für einen Zehner im Monat hier. Oder manchmal sogar haben sie doch sogar diese Log-Angebote mit nur 1 Euro für einen Monat. Das hat natürlich alles irgendwie eine Strategie. Die wollen die Leute in den Game Pass reinkriegen. Und ich ertappe mich selbst immer dabei, selbst wenn ich jetzt mal nicht mehr Game Pass spiele, ich vergesse regelmäßig, das zu kündigen. Und dann läuft es halt weiter. Also selbst wenn quasi keine geilen Releases im Game Pass sind, kriegen sie von mir ja trotzdem 10 Euro im Monat, weil ich es vergessen habe, zu kündigen.
Ja, man kennt's. Aber ich glaube auch, nach dem, was jetzt heute passiert ist und wie sich das wahrscheinlich jetzt auch noch diese Woche oder die nächsten Wochen entwickeln wird, ich glaube fast, dass sie jetzt wirklich in Zukunft mit dieser multimedialen Strategie weiterfahren werden. Also eben, wie du schon gesagt hast, mit Game Pass, mit dem Spiele-Streaming, mit diesen ganzen Cloud-Geschichten, die sie da auch ins Leben rufen. Ich glaube, dass das eigentlich so die Zukunft von Xbox werden wird. Mhm.
Ja, da gibt's ja tatsächlich jetzt einen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Dame heißt Laura Fryer und die war damals eine der führenden Köpfe hinter der allerersten Xbox und die hat jetzt eben so ein Video-Essay veröffentlicht, wo sie sich auch darüber auslässt, dass sie sich ein bisschen veräppelt fühlt, dass all der Wert, den sie und ihr Team damals aufgebaut haben, also Xbox so als eine Hardware-Marke auch zu positionieren, dass das mit Füßen getreten wird und das alles so ein bisschen verkommt. Und sie ist davon überzeugt, diese Partnerschaften mit AMD für die nächste Xbox-Generation und jetzt auch mit Asus für diesen ROG Ally, das hat eher damit was zu tun, dass Microsoft in-house gar nicht mehr die Kapazitäten hat, so eine Hardware selbst herzustellen. Also wir wissen, dass es Versuche gab, so ein Handheld wie dieses Asus ROG Ally auch alleine bei Microsoft zu machen, halt so eine tragbare Xbox komplett von Microsoft gebaut. Und dieses Projekt hat man jetzt offenbar ad acta gelegt. Und sie ist davon überzeugt, die können das nicht mehr. Sie haben einfach die Workflows, die Leute nicht mehr, die Kapazitäten dafür. Und sie geht aber sogar noch weiter und sagt, ihrer Meinung nach hat Microsoft auch die Fähigkeit verloren, was sie früher in früheren Konsolengenerationen besser konnten als alle anderen, nämlich Spiele on time veröffentlichen. Also dieses Abschätzen, wie lange wird die Entwicklung eines Projekts dauern, in welchen Zeitraum fällt das dann rein, wie sieht meine Konkurrenz da aus, also dieses Antizipieren, wann ist ein Spiel fertig, dass Microsoft das nicht mehr kann und dadurch auch die Projektkosten alle völlig explodieren. Und wenn du natürlich erstmal denkst, okay, für dieses Spiel brauche ich 3 Jahre, dann sitzt du 6 Jahre dran. Das ist also die doppelte Zeit, die du Leute da bezahlen musst. Und diese Fähigkeit hat Microsoft verloren. Kann ich nachvollziehen.
Aber das ist doch auch Teil des Publishing.
Ja.
Der Publishing-Aufgabe, ne? Das würde ja das bestätigen, was ich gerade gesagt habe, dass sie einfach nicht der beste Publisher sind. Sie sind nicht so gut darin, Spiele zu machen oder dafür zu sorgen, dass Spiele, die andere machen, die maximale Strahlkraft haben. Und das ist einfach schade. Gerade weil sie so viele Unternehmen haben und so viele Entwickler, die eigentlich wahnsinnig viel können oder mal konnten. Das ist traurig.
Aber ich muss sagen, also das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr ins Negative, weil ich muss sagen, was die so zeigen, also wie gesagt, das Game Pass-Veröffentlichung der letzten 2-3 Monate, ich würde sagen, des ganzen Jahres 2025, so gut war der Game Pass noch nie. Das sind alles tolle Spiele. Wenn du sagst, du hast nur Game Pass und nichts anderes, dann hast du dieses Jahr wahrscheinlich mit die besten Spiele gespielt. Mit ein paar Ausnahmen, die da nicht drin sind, aber die besten Spiele des Jahres hast du alle im Game Pass gespielt. Das muss man denen als Lob einfach anerkennen, geben, weil das haben sie gut gemacht. Das ist natürlich eine Frage, ist das jetzt Zufall, dass jetzt ausgerechnet all diese Releases so fertig geworden sind, dass Microsoft das so takten kann? Oder geht ihre Strategie jetzt doch langsam mal auf, nachdem dieser Game Pass halt jahrelang vor sich hingedarbt hat? Das müssen wir abwarten. Und das andere ist, der letzte Showcase, klar, da war auch viel so Kleinzeug drin, den man jetzt nicht unbedingt im Gedächtnis behält, aber da waren so viele Kracher drin, auf die ich mich richtig freue, auch die nächsten Monate, was man bei Microsoft auch nicht immer garantieren kann, dass die so gut sind. Ich meine, klar, sie haben jetzt natürlich die ganzen Ressourcen von ZeniMax, also Bethesda und allem, was dazugehört, und Activision mit Blizzard und Call of Duty und so mit dazu bekommen. Also die haben einfach jetzt auch die meisten Marken, wo sie sich halt auch raus bedienen können. Das heißt, das Potenzial, dass die gute Spiele auch in Zukunft machen können, das ist auf jeden Fall gegeben, aber sie verzetteln sich halt da irgendwie immer mehr. Und das kostet halt alles unheimlich viel Geld. Also wie viel Geld da liegen bleibt und auch diese ganzen eingestampften Projekte, wie viele 100 Millionen, das reicht ja nicht mal. Das sind ja mehrere hunderte Millionen, die da auf der Straße liegen bleiben. Alles echt bitter. Sehr, sehr bitter.
Ja. Was würdet ihr jetzt prognostizieren? Wann ist es für die Xbox-Teams überstanden? Wann ist Microsoft jetzt in einer Form oder die Xbox-Sparte zumindest, dass man sagt, okay, jetzt haben sie sich so weit verkleinert, dass sie den Fokus beim Eigenherstellen von Spielen auf Titel legen können, wo man dann weiß, okay, die werden was?
Also ich glaube, Microsoft hat jetzt ein gewisses Tempo vorgelegt und eine gewisse Ambition, dass dieses immer mehr Studios und Publisher kaufen, ich glaube, das wird weitergehen. Ich glaube nicht, dass das aufhört. Dementsprechend werden dann auch die Folgen davon, dass man eben nachträglich redundante Abteilungen auflöst oder Leute halt aus anderen Gründen rausschmeißt, das wird auch weitergehen. Also ich sehe nicht, um das abzukürzen, ich sehe nicht den Punkt, wo Microsoft sagt, so, jetzt haben wir es und jetzt stellen wir keine neuen Leute mehr ein, jetzt passt. So machen wir es einfach weiter für die nächsten 10 Jahre. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Ja, das wäre ja zu wünschen.
Ja. Ich glaube aber fast auch. Den Leuten, die da heute von betroffen sind, die haben sich das anders vorgestellt.
Ja. Naja. Na gut, man weiß natürlich auch nicht, in welchem, also klar, mit den Leuten ist immer scheiße, aber man weiß natürlich auch nicht, in welchem Zustand die Spiele waren, weil es wird ja jemand draufgeschaut haben und dann irgendwann entschieden haben, also da glauben wir jetzt zum Beispiel nicht mehr dran. Beispiel Everwild, das war jetzt wie lange in der Entwicklung? 6 Jahre oder länger schon? Kann schon sein, dass man dann irgendwann mal draufschaut und sagt, also ich sehe jetzt da nicht, was für x Millionen Dollar, die wir euch im Jahr geben, wann da jetzt mal was rauskommt, was richtig Spaß macht. Und da ist Rare auch, weiß Gott, nicht das einzige Studio, bei dem es so war. Ne? Das haben wir sogar bei Blizzard in ihrer Blütezeit auch gesehen. Damals mit Titan oder mit dem eingestellten Survival-Spiel, was eigentlich auch ganz cool aussah nach all dem, was man vorher gesehen hat.
Ja, also wenn ich die Entscheidungen treffen müsste, wenn ich mir all die Microsoft-Spiele anschaue, dann sind sowohl Everwild, was über Jahre lang quasi nicht so wirklich was geworden ist, als auch Perfect Dark, wo ich jetzt vorhin auch gelesen hatte, dass das, was in dem Showcase zu sehen war vor ein paar Monaten, wohl zu größten Teilen zusammengefaked war. Also das war schon nicht weltbewegend und selbst das musste man irgendwie so zusammenkleben, weil es nicht richtig funktioniert. Dann kann ich nachvollziehen, warum man da den Stecker zieht. Aber ich bin, glaube ich, nicht herzlos genug, um das so zynisch alles sehen zu können und nicht zu sehen, dass da halt tausende Leute deswegen ihren Jobs verlieren. Das ist halt hart.
Ja, vielleicht finden sich die Leute ja dann in anderen Studios wieder. Ja, weil es wäre jetzt nicht der erste Megakonzern, der Leute verliert, die danach erst richtig aufblühen. Beispiel Clair Obscur, da haben wir es ja gesehen.
Kleine Studios, kleine Spiele, kauft kleine Spiele, unterstützt kleine Spiele. Sie sind die Besten. Ihr habt es zuerst gehört.
Ja,
das ist doch ein schönes Schlusswort. Also wir haben weiterhin Hoffnung, dass wir zumindest tolle Spiele zu spielen bekommen. Es muss ja nicht unbedingt von Microsoft sein, aber wenn sie im Game Pass sind, dann werden wir den Konzern, glaube ich, doch noch ein paar Jahre mitverfolgen können. Danke fürs Zuschauen. Mehr an dieser Stelle oder mehr Talks wie dieser auf GameStar Talk im Podcast und auf dem YouTube-Kanal. Vielen Dank und bis demnächst.